Ja, liebe Geschwister, ich habe hin und her überlegt, wie wir jetzt weitermachen, nachdem wir den Galaterbrief gemacht haben und jetzt letzte Woche uns einen super Einblick in aktuelle missionarischen Dienst eingetan haben. Wie machen wir weiter? Ich habe auf dem Herzen, jetzt natürlich einfach weiterzumachen. Das, was natürlich noch offen ist, sind weitere Briefe von Paulus. Und zwar fange ich jetzt nicht mit dem Epheserbrief an. Das kommt aber noch. Auch nicht in allzu weiter Ferne. Aber ich wollte zuerst mit dem Philemonbrief anfangen. Kleiner süßer Brief ist der kürzeste Brief von Paulus. Er konnte auch kurz. Bei mir ist es Seite 1410, aber das hilft dir, glaube ich, nicht so viel. Das ist vorm Hebräerbrief, nach allen anderen Briefen von Paulus, nach dem Titusbrief, 1., 2. Timotheus, Titus, dann kommt der Philemonbrief. Ja gut, super. Die Paulusbriefe sind nicht chronologisch geordnet, sondern eher nach der Länge. Und deswegen steht der kürzeste am Schluss. Was wir auch haben, wir haben erst Briefe an 7 verschiedene Gemeinden und insgesamt 9 Briefe an 7 verschiedene Gemeinden und dann haben wir die 4 Briefe an Einzelpersonen. 2 an Timotheus, 1 Titus, 1 Philemon. Wobei, wenn wir die Verfasser oder die Empfängerangabe hier lesen, werden wir feststellen, das ist gar nicht nur eigentlich an einen geschrieben, sondern hier werden mehrere Empfänger genannt und sogar eine Gemeinde. Also das heißt, so ganz stimmt das auch nicht. Wobei natürlich das Thema oder das der Hauptteil des Briefes sehr persönlich an Philemon gerichtet ist. Wo Paulus persönlich direkt an Philemon schreibt. In der Verfasserangabe ist auch interessanterweise nicht nur Paulus genannt, sondern auch Timotheus. Also das heißt, Paulus durchbricht hier eigentlich das Prinzip, dass einer an einen anderen schreibt, sondern es sind immer mehrere, die hier schreiben und die empfangen. Das hat natürlich Prinzip, da haben wir auch schon drüber gesprochen, als wir die Thessalonicher Briefe gelesen haben, wo 3 Verfasser genannt werden. Wir sehen daran, dass Paulus ganz tief verinnerlicht hat, was Jesus allen seinen Jüngern weitergegeben hat, was Gott schon am Anfang der Schöpfung dem ersten Menschen mit auf dem Weg gegeben hat. Es ist nicht gut, wenn der Mensch allein ist. Es ist nicht gut, wenn der Jünger allein ist. Es ist nicht gut, einen Jünger alleine durch die Gegend zu schicken. Es ist immer gut, sie zu zweit loszuschicken. Und Jesus hatte die Gabe der Ehelosigkeit. Paulus spricht davon, dass er die Gabe der Ehelosigkeit hatte, also ist er nicht mit seiner Frau umhergezogen, sondern hat sich immer einen Bruder geschnappt, mit dem er unterwegs war. Beziehungsweise Gott hat ihm blink, blink einen Bruder gezeigt, mit dem er losziehen sollte. Und er schreibt auch seine Briefe häufig mit Brüdern zusammen. Beim Römerbrief sieht man, dass er oft auch jemanden hatte, der den Brief für ihn geschrieben hat. Beim Galaterbrief haben wir zum Schluss gelesen, dass er diesen Brief eigenhändig geschrieben hat und dass er dafür sehr große Buchstaben benutzt hat, was darauf schließen lässt, dass er möglicherweise ein Augenproblem hatte und deswegen vielleicht nicht schreiben konnte. Also es ist eher wahrscheinlich, dass er vielleicht schon schreiben konnte als jemand, der Pharisäer war, der in Jerusalem sogar unter Gamaliel gelernt hatte, aber vielleicht konnte er auch noch gar nicht mal schreiben. Und insofern hat es auch Schreiber gegeben, aber wie gesagt, oft auch, dass am Anfang ein weiterer Verfasser mit genannt wird. Und das hat so viele Hintergründe, Geschwister. Da kannst du die Bibel quer durchlesen. Da gibt es das Prinzip, na, wie der Prediger das nennt, na, zwei, die können nicht so schnell überwunden werden. Na, und wenn einer hinfällt, dann kann der andere ihm aufhelfen. Und na, wenn sie frieren, dann können sie einander Wärme geben. Und all diese Dinge, die schönen Dinge, die in Prediger stehen. Was wird noch gesagt? Warum ist es wichtig, dass Jesus die Apostel zu zweit losgeschickt hat? Das biblische Prinzip, das alttestamentarische Prinzip, aus dem Mund zweier Zeugen soll eine Sache bestätigt werden. Es ist gut, nicht alleine durchs Leben zu stratzen. Es ist gut, nicht alleine als Jünger unterwegs zu sein, sondern mit einem Bruder, mit einer Schwester. Wenn du einen Ehepartner hast, dann mit deinem Ehepartner zusammen. Okay, wir lesen jetzt erstmal hier die ersten zwei Verse. Paulus, ein Gefangener Christi Jesu, und Timotheus, der Bruder Philemon, dem Geliebten und unserem Mitarbeiter, und Apphia, der Schwester, und Archippus, unserem Mitkämpfer, und der Gemeinde, die in deinem Haus ist. Paulus, ein Gefangener Christi Jesu, und Timotheus, der Bruder. Timotheus ist einfach der Bruder. Das ist seine Funktion. Es ist gut, einen Bruder zu haben. Und Paulus hat das sehr genossen. Und Paulus hat Timotheus herangezogen zu einem Bruder, der eben nicht nur ihm hinterherdackelt, nicht nur ein Schüler ist, ein Kind im Glauben, sondern ein Bruder, der ihm zur Seite steht. Wir haben in den ganzen Briefen, sehen wir das, im 1. Thessalonicher hat er ihn schon sozusagen als gleichwertigen Mitarbeiter sozusagen genannt in dem Briefkopf, aber teilweise hat Timotheus, war ein junger Mann und hat vielfach eben, war in vielen Dingen noch ein Lernender, aber im Verlauf dieser ganzen Missionstätigkeit sieht man, wie Timotheus mehr und mehr eine wichtige Position, eine wichtige Rolle gespielt hat in Paulus' Leben. Wirklich zu einem Bruder geworden ist, der ihn mitgetragen hat, der am Ende dann so weit herangewachsen war, dass Paulus ihm wichtige Dienste übertragen hat. Die Leitung der großen Gemeinde in Ephesus, zentrale Aufgaben dort im östlichen Teil des Römischen Reiches, über die Gemeinde Gottes zu wachen, wie man das dann in den Timotheusbriefen sieht. Er ist hier der Bruder. Aber was sagt Paulus über sich selber? Ein Gefangener Christi Jesu. Und das ist das zentrale, ein zentraler Punkt in den Briefen, die wir jetzt lesen werden. Philemon, es ist ein zentraler Gedanke, da geht es regelrecht um dieses ganze Thema. Dann finden wir es aber auch in diesen anderen Briefen, im Brief an die Epheser, an die Philipper und an die Kolosser. Das sind alles sogenannte Gefangenschaftsbriefe. Paulus hat diese Briefe aus der Gefangenschaft heraus geschrieben. Paulus hat mehrmals im Gefängnis gesessen. Paulus war ein Knacki. Aus der Apostelgeschichte wissen wir, dass er nicht nur einmal im Gefängnis war, er war mindestens zweimal im Gefängnis. Einmal für eine kurze Zeit, sehen wir in Apostelgeschichte 16 in Philippi, und einmal dann, eher zum Ende seines Dienstes, ist er in Jerusalem verhaftet worden, ist dann weiter verschifft worden nach Caesarea, dann weiter verschifft, regelrecht verschifft, dann nach Rom. Es gibt noch weitere Gefangenschaften möglicherweise. Aus den Äußerungen, die Paulus in seinen Briefen macht, kann man entnehmen, dass er möglicherweise noch öfter in Haft gekommen ist. Dass er öfter verhaftet worden ist. Er hat verschiedene Strafen bekommen. Stockschläge, er ist in der Synagoge, hat er die 39 Schläge bekommen, die 40 weniger einen. Er ist gesteinigt worden sogar. Er hat so viele verschiedene Leiden durchlitten. Und wie gesagt, er ist mehrfach im Gefängnis gewesen. Und die Gefängniszeiten waren Zeiten, wo er die Geschwister nicht persönlich ermutigen konnte. Die Hälfte der Briefe, die wir von Paulus haben, sind aus dem Gefängnis geschrieben, weil es Zeiten waren, wo er auf keinen nicht anders die Gemeinden betreuen konnte. Er musste diese Briefe schreiben. Und so ist auch dieser Brief hier ein Brief aus dem Gefängnis. Und wenn wir an Gefängnis denken, dann ist es für uns ein Ort, wo wir nicht gerne hinkommen wollen. Wir scheuen uns davor. Also, ich weiß es nicht. Manchmal denkst du vielleicht auch, hast du diesen komischen Gedanken, naja, im Gefängnis, da hat man immer zu essen, da hat man irgendwie einen geregelten Tagesablauf, man hat ein Dach über dem Kopf, man muss nichts bezahlen dafür. Also es soll sogar manche Menschen geben, die bewusst irgendwie so einen kleinen Bruch machen, um ins Gefängnis zu kommen, weil sie hier in der Welt draußen nicht klarkommen. Aber so witzig ist das Leben im Gefängnis nicht. Man hat mit vielen Menschen dort zu tun, die nicht so gut drauf sind. Und tatsächlich eingesperrt zu sein, ist irgendwie dann doch was anderes als irgendwie ein Wellnessurlaub irgendwie. Auch wenn die Bedingungen in unseren Gefängnissen heutzutage vielleicht nicht so extrem sind wie damals zur Zeit des Paulus. Aber Paulus hat auch unterschiedliche Arten von Haft erlebt. Er hat auch gerade in seiner Zeit in Caesarea und in Rom hatte er teilweise Hafterleichterungen, er hatte Möglichkeiten, Gäste zu empfangen. Besonders in Rom hatte er im Grunde in einer Privatwohnung sozusagen gelebt, hatte Ausgangssperre, sozusagen Hausarrest, aber er konnte Gäste empfangen. Es war relativ gelockerte Haftbedingungen. Am Ende seines Lebens, und manche Ausleger nehmen an, dass er vielleicht sogar noch mal freigelassen worden ist in Rom und dass er erst dann im Zuge der Christenverfolgung unter Nero dann noch mal gefangen gesetzt worden ist und dort dann tatsächlich ums Leben gekommen ist, getötet wurde im Zusammenhang mit den Christenverfolgungen unter Nero. Wie das jetzt genau gewesen ist, wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht genau, in welcher Gefängniszeit diese Briefe geschrieben worden sind. Wir können aber relativ deutlich sehen, dass der Philemonbrief und der Kolosserbrief und auch der Epheserbrief wahrscheinlich alle zu einer ähnlichen Zeit geschrieben worden sind, wohl eher in Rom. Auch der Philipperbrief ist wahrscheinlich in Rom entstanden. Paulus sagt, ein Gefangener. Ich schreibe als Gefangener. Er schreibt als Gefangener Christi Jesu. Und das ist merkwürdig. Paulus schreibt, ein Gefangener Christi Jesu. Er war Gefangener Roms. Er war Gefangener der Herrschenden. Er war ein Gefangener des Kaisers, er sollte vor den Kaiser, er hatte auf den Kaiser appelliert und wollte vor den Kaiser sein Recht gesprochen bekommen. Und Jesus hatte ihm gesagt, du wirst tatsächlich vor den Kaiser kommen. Du wirst Zeugnis geben vor Königen und vor Mächtigen. Und deswegen wusste er, das ist von Gott, diese ganze Führung. Er hat immer wieder prophetische Aussagen von Menschen in den Gemeinden, als er auf dem Weg nach Jerusalem war, die den Eindruck hatten, Paulus, du wirst gefangen genommen. Da warten Leiden auf dich in Jerusalem. Und das hat Paulus nicht abgeschreckt, sondern das hat ihn nicht abgehalten. Er ist dahin, nach Jerusalem. Wusste, da warten Leiden auf mich. Ich werde ins Gefängnis kommen. Wieso konnte Paulus in das Gefängnis sozusagen freiwillig hineingehen? Er wusste, das wartet auf mich. Er wusste, ja, da wartet sogar noch mehr auf mich. Da wartet möglicherweise der sichere Tod auf mich. Und doch ist er dort hineingegangen. Ein Gefangener Jesu Christi, sagt er. Ich bin ein Gefangener Christi Jesu. Schön, dass das in dieser Form hier steht. Was ist denn der Christus? Das ist der Gesalbte, der König. Ich bin ein Gefangener des Königs Jesus. Bin nicht ein Gefangener des Kaisers von Rom, sondern ein Gefangener Jesu Christi. Ein Gefangener des Königs Jesu. Wieso nimmt Jesus einen Gefangenen? Wie ist das zu verstehen? Ich glaube, es ist so zu verstehen. Wenn dich etwas gefangen nimmt, wenn dich etwas einnimmt, dann gibt es so diesen Begriff sogar so, dass man ihn positiv belegen kann. Ich bin von etwas eingenommen. Das hat meine ganze Aufmerksamkeit. Und in dieser Weise, glaube ich, meint Paulus das. Ich bin Gefangener Christi Jesu. Er hat mich ganz. Ich bin voll und ganz auf ihn konzentriert. Er hat mich ergriffen, sagt er im Philipperbrief. Ich bin von ihm ergriffen. Er hält mich fest. Auch das im Johannes 10 sagt Jesus, ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Wir sind in seiner Hand. Er hat uns ergriffen. Wir sind gefangen von ihm. Eingefangen. Jesus benutzt auch ein komisches Bild, wenn er die ersten Jünger berufen hat. Er hat Petrus und Andreas, seinen Bruder, gerufen und hat gesagt, kommt, ihr sollt Menschenfischer werden. Ja, jetzt habt ihr mit eurem Netz immer Fische eingefangen, jetzt sollt ihr rausgehen, ein geistliches Netz werfen und Menschen einfangen. Dann denken wir so, oh, das hört sich komisch an. Aber es ist so. Paulus hat das so bekannt. Christus hat mich gefangen genommen. Ich bin ein Gefangener des Königs Jesus. Und es gibt Mächtige, die ihre Gefangenen sehr böse behandeln, sehr schlimm, sehr grausam. Es gibt aber durchaus edle Herren, die ihre Gefangenen sehr fürstlich behandeln. Denen geht es gut. Die sind gesegnet. Ja, die werden gut behandelt. Manchmal werden sie gut behandelt, weil sie vielleicht eine Geisel sind, ne? Und dieser Geisel muss es gut gehen, damit sie ausgetauscht werden kann, zum Beispiel. Also, ja, wenn man sie schlecht behandelt, dann kriegt man seinen eigenen Gefangenen, den man haben will, kriegt man dann auch schlecht behandelt zurück. Ne? Behandelt man den gut, dann hat man vielleicht die Chance, den Gefangenen von der anderen Seite heil wiederzubekommen. Aber manchmal ist es auch aus dem Edelmut des Herrn, der eben sich nicht an dem Gefangenen vergreift, an dem Schwächeren, sondern der ihn gut behandelt. Paulus hat Jesus, seinen Herrn, seinen König, nicht gesehen als einen Herrn, der ihn unterdrückt, der ihn grausam behandelt. Das Gefängnis, von dem er hier schreibt, ist nicht das Gefängnis, was wir uns vorstellen unter dem Gefängnis. Das Gefängnis ist Freiheit. Das haben wir gerade in Galater gelesen. Christus hat uns befreit. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Und dennoch sagt er, ein Gefangener Jesu Christi. Wie passt das zusammen? Lass uns mal Johannes 8 dazu aufschlagen. Verse, die viele von euch kennen. Johannes 8, Vers 31. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit wird euch frei machen. An anderer Stelle im Johannesevangelium sagt er, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich selbst bin diese Wahrheit. Mein Wort ist die Wahrheit. Diese Wahrheit wird euch frei machen. Ich mache euch frei. Ich kaufe euch frei. Ich erlöse euch. Das sind Bilder, die wir haben, Vorstellungen, die wir haben aus dem Neuen Testament. Der Freikauf eines Sklaven. Das hat Jesus gemacht mit seinem Blut. Er hat uns frei gemacht, frei gekauft. Wir sind frei. Aber gleichzeitig Gefangene. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, wenn ihr in mir bleibt, ganz gebunden an Jesus Christus bist du frei. Ganz gebunden an Jesus Christus bist du frei. Wir denken immer, Freiheit besteht darin, ungebunden zu sein. Aber wir verkennen die menschliche Natur. Irgendwie fiel mir vorhin so dieser Vergleich mit einem chemischen Element ein. Gibt es irgendwelche Chemiker unter uns, die irgendwie von Chemie eine Ahnung? Manuel, ja natürlich. Du musst mir sagen, wenn ich was Falsches sage jetzt. Es gibt Elemente, die sind, wenn sie in freier Atomform sind, völlig instabil. Sie streben danach. Professor Dr. Gillet, bitte ans Telefon. Die streben danach, sich zu verbinden. Zum Beispiel Sauerstoff. Sauerstoff sucht danach, ein anderes Sauerstoffatom zu finden. O2. Alleine? Nee, ist nicht so. Und es strebt danach, sich auch mit anderen Stoffen zu verbinden. Egal, was es so findet. Alleine ist es instabil und strebt danach, sich zu verbinden. Es gibt nur ganz besondere Gegebenheiten, ein Vakuum. Da kann so ein einzelnes Sauerstoffatom einigermaßen so, ne, das bleibt dann so alleine. Ne. Aber es gibt eben die normalen Umstände hier auf der Erde, da tendiert ein Sauerstoffatom danach, sich zu verbinden. Und das ist mit dem Menschen genauso. Der Mensch ist so geschaffen, wie wir das sehen am Anfang, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Er ist dazu geschaffen, sich zu verbinden. Mit einem Menschen seinesgleichen sich zusammenzutun. Aber noch mehr. Er ist dazu geschaffen, sich geistlich zu binden. Und so bindet sich der Mensch. Er begibt sich in Unfreiheit hinein. Der Teufel versucht uns aber weiszumachen, dass es Freiheit gäbe. Dass wir eine Atmosphäre, eine Situation schaffen könnten auf Erden, wo wir nicht mehr gebunden sein müssen. Und der Teufel ist intensiv dabei, diese Atmosphäre zu schaffen. Und was ist die Folge? Tausende und abertausende Menschen, die vergehen vor Einsamkeit. In Altersheimen, abgeschoben, ganz alleine. Irgendwo in der Wohnung, hängen an der Flasche, weil sie sonst keinen Tröster haben. Viele, viele Menschen in den großen Städten, aber auch auf dem Land, die einsam dahin dümpeln und vor ihrem Fernseher sitzen. Tag aus, Tag ein. Aber es ist nicht das, was sie suchen. Es ist nicht das, was sie erfüllt. Es ist nicht das, wozu wir geschaffen worden sind. Es macht uns so unfrei. Wir sind so unfrei, wenn wir tatsächlich so leben wollen, wie der Teufel uns das suggeriert, im Individualismus. Wir sind dazu geschaffen, uns zu binden. Und Paulus sagt, ich habe mich vollständig gebunden an Jesus Christus, vielmehr, er hat sich an mich gebunden. Wie hat er das gemacht? Er hat meine Natur angenommen. Er hat meine Sünde getragen. Er hat sich völlig mit mir identifiziert. Und das ist wirksam geworden in dem Moment, wo ich Ja dazu gesagt habe, wo ich ihn angenommen habe, wo ich mich mit ihm identifiziert habe. Und dann ist die Bindung entstanden. Eine starke Bindung. Eine Bindung, die in Ewigkeit hält, die nicht auseinandergerissen werden kann, sagt Jesus. Niemand und nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Du bist darin gefangen. Ich muss sagen, ich bin glücklich darüber und dankbar. Er wird mich in Ewigkeit nicht mehr loslassen. Und ich will ihn auch in Ewigkeit nicht mehr loslassen. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Jesus macht mich frei. Warum? Weil ich in dieser totalen Bindung an Jesus Christus frei bin von allen anderen Bindungen in dieser Welt, die mich zerstören, die mich in die Irre führen. Ich brauche mich nicht an die neuesten Moden dieses Zeitgeistes zu hängen. Pegida, Anti-Pegida, Islamismus, Anti-Islamismus. Ich brauche mich nicht dran zu hängen. Ich hänge an Jesus Christus. Ich bin Gefangener Jesu Christi und ich bin frei gegenüber allem anderen, was in dieser Welt ist. Das ist ein Mann, der wirklich frei ist, der frei ins Gefängnis gehen kann. Oder? Paulus hat das getan. Wisst ihr, wer es noch getan hat? Dietrich Bonhoeffer hat es getan. 1939, als ihm die Geschwister in den USA die Möglichkeit gegeben haben, durch einen Lehrauftrag auszureisen aus Deutschland, weil der Krieg bevorstand. Es war alles auf Kriegsstimmung. Und Bonhoeffer wusste, wenn der Krieg kommt, dann ich kann nicht in den Kriegsdienst, ich muss Kriegsdienst verweigern, das ist der sichere Tod für mich. Und dann entstand die Möglichkeit, dass er nach Amerika ausreisen konnte. Und er war dann in Amerika. Er war schon da. 1939, im August war es, glaube ich, kurz vor Kriegsbeginn. Und dann hat ihn das aber nicht losgelassen. Er wusste, Gott will nicht, dass ich hier meine Haut rette. Gott will, dass ich meinen Brüdern und Schwestern beistehe in Deutschland. Dass ich ihnen zur Seite stehe, denen, die Jesus lieben und ihm nachfolgen und zerrissen werden in diesem Land, was so völlig crazy in den Abgrund rennt. Ich muss da zurück. Und wenn das Gefängnis für mich bedeutet, okay, Gefängnis. Wenn das für mich den Tod bedeutet, okay, nehme ich den Tod auf mich. Und er hat es gemacht. Die totale Freiheit, ja, selbst das eigene Leben, wenn du nicht, wie heißt es so schön in Lukas 14 ist es, glaube ich, krasse Aussagen, die Jesus da macht. Lukas 14, Vers 25. Es gingen aber große Volksmengen mit ihm. Und der Evangelist heutiger Tage sagt, Halleluja, wunderbar, krass, so viele gerettete Seelen, herrlich. Und was macht Jesus? Der hat sie wohl nicht mehr alle. Er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Eigentlich hat Jesus mehr oder weniger gesagt, haut ab, Leute. Haut ab, das ist ein bisschen zu heftig hier, was ihr vorhabt. Aber das ist, wisst ihr, ich glaube, Jesus ist hier krass. aber Paulus hat das so erlebt, hat das so erfahren. Für ihn bedeutete die Nachfolge Christi, dass er von seinen Brüdern getrennt war. Das hat ihn so schmerzlich, ihm so wehgetan. In Römer 9 beschreibt er das: Ich möchte um meiner Brüder willen, ja, meiner Brüder im Fleisch, den Israeliten, ne, um meiner Brüder im Fleisch, den Juden, würde ich am liebsten verdammt sein, damit sie gerettet würden. Er hat diese Trennung gespürt. Er hatte selbst ja vorher auf der anderen Seite gestanden. Und was hatte er? Er hatte Leute gefangen gesetzt. Er hatte die Macht. Er hat die Leute ins Gefängnis gebracht. Was hat denn Jesus gesagt? Nicht, ich weiß nicht, ob er es ihm direkt gesagt hat, aber er hat es Hananias gesagt, der ihn dann sehend gemacht hat und ihm getauft hat in Damaskus, hat er gesagt: Ich werde ihm zeigen, wie viel er um meines Namens willen leiden wird. Paulus hatte viele ins Gefängnis gesetzt. Aber dann war Jesus ihm begegnet. Paulus sagt: Gott hat seinen Sohn in mir offenbart, wie wir es in Galater gelesen haben. Ich bin überwunden, ich bin hin und weg. Ich bin begeistert, das ist mein König, das ist Jesus, das ist mein Herr. Das ist mein Ein und Alles. In Philipper sagt er das auch so schön, in diesem Gefängnisbrief an die Philipper, sagt er: alles, was mir wert war, alles, was mir wichtig war, das habe ich weggeschmissen, um der unübertrefflichen Erkenntnis meines Herrn Jesus Christus willen. Und ich strecke mich danach aus, ihm gleichgestaltet zu werden. Sein Tod und seine Auferstehung. Ich liebe ihn so sehr. Ich will ihm ähnlich werden. Ich will seinen Weg gehen. Und da lesen dann natürlich manche, dann fangen an, Kritiker vielleicht zu sagen: Ey, Paulus, bist du irgendwie lebensmüde? Bist du selbstmörderisch drauf irgendwie so? Ne? Bist du irgendwie masochistisch veranlagt oder was? Ich glaube nicht, dass Paulus masochistisch veranlagt war. Aber ich glaube, dass Paulus einen unglaublich großen Mut durch den Heiligen Geist hatte, der in ihm war. Den Mut dazu, mit der Nachfolge so weit ernst zu machen, selbst diesen schweren Weg zu gehen, den Jesus gegangen ist. Hinauf nach Jerusalem, hinab ins Gefängnis, bis in den Tod hinein. Um das Zeug, und das ist ja nicht einfach zum Selbstzweck, sondern um des Evangeliums willen, um das Evangelium zu verkünden, um viele Menschen zu retten. Ich will euch nochmal einen Vers zeigen, wo deutlich wird, welche große Freiheit Paulus in der Gefangenschaft Jesu Christi, in der Gefangenschaft Jesu hatte. Apostelgeschichte, oh Mann, hoffentlich finde ich das. Das ist ein super Vers. Apostelgeschichte 23 ist es, glaube ich. Oder? Nee. Ich glaube, ich habe mich verballert. Entschuldigt bitte. Nee. Apostelgeschichte 26 ist das. Apostelgeschichte 26. Paulus im Gefängnis wird vorgeführt vor den König Agrippa. Und er verteidigt sich. Und was er in seiner Verteidigung macht, ist einfach sein Zeugnis geben. Wie er vom extremen Christenverfolger zum extremen Verkündiger des Evangeliums geworden ist. Die Begegnung mit Jesus Christus, mit dem Auferstandenen. Vers 24 in Kapitel 26 steht: Während er aber dies zur Verteidigung sagte, spricht Festus mit lauter Stimme, Festus war der Statthalter: Du bist von Sinnen, Paulus, die große Gelehrsamkeit bringt dich zum Wahnsinn. Paulus aber spricht: Ich bin nicht von Sinnen, hochedler Festus, sondern ich rede Worte der Wahrheit und der Besonnenheit. Denn der König weiß um diese Dinge, zu dem ich auch mit Freimütigkeit rede. Denn ich bin überzeugt, dass ihm nichts hiervon verborgen ist. Denn nicht in einem Winkel ist dies alles geschehen. Glaubst du, König Agrippa, den Propheten? Ich weiß, dass du glaubst. Agrippa aber sprach zu Paulus, in kurzem überredest du mich noch, ein Christ zu werden. Paulus aber sprach, ich möchte zu Gott beten, dass über kurz oder lang nicht allein du, sondern auch alle, die mich heute hören, solche werden, wie auch ich bin. Ausgenommen diese Fesseln. Was sagt er?
Oh, mir geht es so schlecht in der Haft. Oh, ich bin so mutlos und so niedergeschlagen. Ich wünsche keinem die Situation, in der ich jetzt bin. Und er sagt, ich wünsche, dass alle so sind wie ich jetzt, dass es allen so gehen möchte wie mir jetzt.
Ich wünsche niemanden die Fesseln.
Okay.
Und da können wir sehen, dass Paulus nicht masochistisch veranlagt ist. Okay. Es geht ihm nicht darum, dass wir alle jetzt Fesseln tragen müssen und irgendwie, na, möglichst alle ins Gefängnis wandern müssen. Aber es drückt für mich so stark aus, welche innere Freiheit er mittendrin im Gefängnis hatte. In der totalen Bindung an Christus hat er eine totale Freiheit mitten im Gefängnis. Obwohl äußerlich gefangen, ist er innerlich völlig frei. Völlig frei. Sehnst du dich nach dieser Freiheit? Ich sehne mich danach. Wirklich kein Spielball zu sein von den Mächten dieser Welt, von all den Einflüssen, die in dieser Welt so rumschwirren. Bis dahin frei zu sein, wie Jesus sagt, mein Leben zu hassen, mein Leben zu geben. Denn wer sein Leben verliert, um meinetwillen, sagt Jesus, der wird es gewinnen. Wer aber versucht, sein Leben zu gewinnen, der wird es verlieren. Paulus hat das ganz existenziell durchbuchstabiert und ist an diesen Punkt gekommen, mit Stolz, mit Begeisterung, sich als Gefangener Jesu Christi zu bezeichnen. Und das spricht natürlich den Herren, die ihn gefangen gehalten haben, Hohn ins Gesicht. Nicht ihr seid diejenigen, die mich gefangen halten. Ich bin frei euch gegenüber. Ihr habt mich nicht in der Hand. Christus hat mich in der Hand. Mein König, Jesus, der hat mich in der Hand. Und er wird mich nie mehr loslassen. Vielleicht nehmen wir uns eine Zeit einfach des Gebetes. Wie gesagt, ich weiß nicht, wo du da stehst. Wenn du Jesus schon kennengelernt hast, dann weißt du, dass es nichts Besseres gibt, als sich voll und ganz in seine Hand auszuliefern. Und alles andere, was uns gefangen hält, wirklich wegzuschmeißen, wie Paulus das gesagt hat. Jesus, du siehst, wie wir immer wieder gezogen werden, wie der Teufel uns versucht zu ziehen, wegzuziehen von dir, Jesus, wie unsere Aufmerksamkeit weggezogen wird, wie wir in Gefangenschaft geraten von schlechten Gewohnheiten, wie wir gefangen genommen werden von Eigensinnigkeit und eigennützigem Denken, Egoismus und ja, Jesus, du siehst das alles. Wir bekennen dir, dass wir oft nicht so entschieden sind, wie wir das bei Paulus sehen. Herr, und wir leiden darunter. Wir sehen, es mangelt uns an Freiheit. Und wir fallen immer wieder auf die Schliche des Widersachers rein, der uns vorgaukeln will, dass wir frei wären, wenn wir bestimmte Dinge tun, wenn wir uns bestimmten Dingen hingeben. Dein Wort macht uns frei. Du machst uns frei. Und deswegen wollen wir beten dafür, Jesus. Wir wollen dich bitten, dass du uns reinigst und dass du uns neu annimmst, Herr. Dass du uns ganz neu gefangen nimmst, Herr. Heute Abend. Dass wir ja dahin wachsen, dahin kommen, uns mit Stolz deine Gefangenen nennen zu können. Herr, du bist so gut. Es gibt nichts Besseres, als mit dir verbunden zu sein, von dir festgehalten zu werden, von dir geleitet, gelenkt zu werden. Das ist wahre Freiheit.